Deutschlandfunk zur Diskussion.
Zankapfel Agrarpolitik. Europa ringt um Nachhaltigkeit. Die Diskussionsleitung hat Jule Reimer.
Ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Den meisten von uns ist es nicht bewusst, wenn wir Milch, Fleisch, Kartoffeln, Zucker, passierte Tomaten oder auch Fertiggerichte einkaufen. Das alles haben wir EU-Bürger schon vorher zumindest angezahlt mit Steuergeldern, die nach Brüssel weitergereicht wurden. Ein Drittel des milliardenschweren Haushalts der Europäischen Union, nämlich ungefähr 400 Milliarden Euro, fließt als staatliche Förderung an die Landwirte und Agrarunternehmen und damit auch an die Lebensmittelindustrie der Europäischen Union zurück. Doch das System gilt als hochgradig reformbedürftig. Und um genau zu sein, wir stecken mitten in einer Art High Noon der EU-Agrarpolitik, in einer Woche, in der entscheidende Weichen gestellt wurden und werden, in der von Hauen, Stechen, Abstimmungstricks im Europaparlament berichtet wurde, sowie von beinharten Verhandlungen zwischen den EU-Agrarministern, die von Dienstag auf Mittwoch bis tief in die Nacht tagen mussten, bis sie sich auf einen Reformvorschlag einigen konnten. Warum noch mehr heiße Nächte folgen könnten, erklären und diskutieren hier Peter Liese für die CDU im Europaparlament und Sprecher der konservativen EVP-Fraktion für Gesundheit, Umwelt und Lebensmittelsicherheit. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Bernhard Krüsken ist Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, vertritt also viele direkt Betroffene. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Konstantin Kreiser ist sozusagen der zweite Lobbyist nach Herrn Krüsken in dieser Runde. Er ist vom Naturschutzbund Deutschland. Hallo nach Brandenburg.
Hallo, Frau Reimer.
Und für die Wissenschaft spricht hier Harald Grete, Professor für Agrarwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Hallo.
Hallo, Frau Reimer. Vielen Dank. Auch hallo in die Runde.
Und wichtige Information, wir zeichnen diese Sendung heute Mittwochnachmittag auf. Ja, und an erster Stelle würde ich gerne mal rechnen. Deutsche Landwirte bekommen pro Hektar im Jahr 300 Euro. Das macht bei 500 Hektar pro Jahr, egal ob es regnet oder schneit, ob Finanzkrise oder Hochpreisphase ist, 150.000 Euro auf die Hand. Bernhard Krüsken, Sie vertreten ja den Deutschen Bauernverband. Warum bekommt ein Landwirt viel Geld aus der Staatskasse und der mittelständische Handwerker nicht?
Es gibt ja ein Hausaufgabenheft für die europäische Agrarpolitik. Die steht diese Hausaufgabe ist im Europavertrag verankert, in Artikel 33 des Lissabon-Vertrages. Und dann heißt es, die europäische Agrarpolitik soll eine wirtschaftlich stabile, wettbewerbsfähige und leistungsfähige Landwirtschaft bereitstellen oder soll Maßnahmen ergreifen, dass die Landwirtschaft in diese Rolle kommen kann. Und da haben wir natürlich eine ganze Reihe von Punkten, bei denen wir im Wettbewerb mit Kollegen aus anderen Regionen dieser Erde stehen und wo wir einen europäischen Standard haben, den wir gerne einhalten, aber wo es dann natürlich auch sozusagen eine regulatorische Differenz gibt, die man mit Direktzahlung abpuffert. Nun sind wir ja auf dem Weg zu einer grüneren Agrarpolitik. Und Sie haben gerade gesagt, Frau Reimer, wir sind in höchster Reformnot oder wir müssen das jetzt sehr schnell reformieren. Der Zug zu einer grüneren Agrarpolitik geht ja schon nicht erst seit dieser Diskussion, sondern schon seit der letzten Runde.
Da kommen wir auch gleich. Ich muss weitergehen in der Runde, bitte. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das genauer zu diskutieren. Konstantin Kreiser vom Naturschutzbund Deutschland, Sie würden ja das bisherige System am liebsten komplett abschaffen, zumindest diese Hektarzahlungen, diese sogenannten Direktzahlungen. Warum?
Genau, wir würden auf keinen Fall die Förderung für Landwirte abschaffen wollen, denn Landwirte sind sehr, sehr wichtig, nicht nur für die Lebensmittelproduktion, sondern auch um unsere Ökosysteme, um unsere Landschaften zu managen, wo wir ja auch Umwelt- und Naturleistungen herausbeziehen. Die Flächenprämien, die den Löwenanteil dieser Agrarförderung ausmachen, sind jedoch erwiesenermaßen, und das sagt nicht der NABU, das sagen auch die Experten des Landwirtschaftsministeriums und der Rechnungshöfe, völlig ungeeignet, sowohl um Umweltziele zu erreichen, aber selbst um soziale oder auch ökonomische Ziele wirklich zu erreichen. Sie sind gelinde gesagt ineffizient, aber in vielen Bereichen auch einfach kontraproduktiv. Mhm.
Vielleicht müssen wir an der Stelle mal kurz erklären, ich sagte High Noon in Brüssel, in Luxemburg, bei den Institutionen, wie das funktioniert. Die EU-Kommission hat als erstes einen Reformvorschlag gemacht, wie die Agrarsubventionen mit mehr Klima- und Umweltschutz zu verbinden sind. Dann haben sich EU-Agrarminister und EU-Parlament diese Vorschläge angeschaut. Die Agrarminister haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zusammengerauft, einen eigenen Vorschlag gemacht, und die europäischen Abgeordneten, die raufen sich gerade zusammen, haben einen Teil schon über die Bühne gebracht, und nachher setzen sich alle dann nochmal mit der EU-Kommission zusammen und suchen einen Kompromiss. Peter Liese, Sie gehören zu den Raufern im Europäischen Parlament. Das Parlament hat vor 2 Wochen beschlossen, dass die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 60% in der EU reduziert werden müssten im Vergleich zu 1990. Jetzt hat Ihre konservative EVP-Fraktion gerade mit Sozialdemokraten und Liberalen für eine Agrarreform gestimmt, die gerade mal 30% dieser Direktzahlungen an Klima- und Umweltauflagen binden will. Das klingt so ein bisschen als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet in Sachen Klimaschutz.
Das würde ich nicht sagen. Zunächst mal ist es ja so, dass wir als Europäisches Parlament deutlich ambitionierter sind als der Ministerrat. Und ich muss ein Kompliment an Julia Klöckner aussprechen, dass sie es überhaupt hinbekommen hat, diese 20% durchzubringen. Das war nämlich vor Wochen noch überhaupt nicht absehbar, dass die Osteuropäer irgendeiner Zahl zustimmen. Wir als Parlament sind deutlich ambitionierter. Und man darf ja nicht nur die 30% Ökoschemes sehen, die jetzt aus der ersten Säule kommen. Wir haben in der zweiten Säule schon immer sehr viele Umweltprogramme. 35% der zweiten Säule sollen direkt für Umweltschutz ausgegeben werden. Und auch das, was die Landwirte an sich machen, ich gebe ganz offen zu, dass es Praktiken gibt, die nicht nachhaltig sind, dass auch die Landwirtschaft einen Beitrag zum Ausstoß von Treibhausgasen hat. Aber vieles, was Landwirte machen, ist heute schon positiv für das Klima. Das ist der einzige Sektor, die Land- und Forstwirtschaft, nicht nur die Forstwirtschaft durch das Wachstum von Bäumen, sondern auch die Bewirtschaftung von Wiesen für Milchvieh zum Beispiel, bringen durch den Humusaufbau einen positiven Klimabeitrag. Also anders als in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen haben wir in der Land- und Forstwirtschaft eine ausgeglichene Klimabilanz. Und deswegen, glaube ich, müssen wir trotzdem mehr tun, gerade in den Bereichen, wo es Auswüchse gibt. Und wir müssen das Geld besser für Umweltmaßnahmen einsetzen. Wir müssen auch kleine mittelständische Landwirte besser fördern. Aber man darf nicht sagen, dass alles, was die Landwirte machen, Umweltverschmutzung und Schädigung des Klimas ist. Das war bisher schon nicht so.
Ja, das, glaube ich, ist auch nicht unser Anliegen. Harald Grete, Sie sitzen ja auch im wissenschaftlichen Beirat des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Wir haben Sie aber jetzt hier ausdrücklich als Professor für Agrarökonomie der Humboldt-Universität eingeladen. Parlament sagt, 30% der Direktzahlungen sollen gebunden werden an Umweltauflagen. Die EU-Agrarminister haben sich jetzt auf 20% geeinigt, da wird noch weiter gehandelt. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner spricht von einem Systemwechsel. Da habe ich mich gefragt, wir hatten noch 2013 schon mal eine EU-Agrarreform, die grüner und gerechter werden sollte. Und da hieß es 70% Direktzahlungen, 30% mit Umweltauflagen. Warum stehen wir eigentlich wieder an dem gleichen Punkt?
Wir stehen an dem gleichen Punkt, weil sich vor allen Dingen in den Vokabeln etwas geändert hat, aber nicht in dem Inhalt der Politik. Dort bewegen wir uns viel zu langsam vorwärts. Wir haben zahlreiche Herausforderungen, Tierschutz, Klimaschutz, Gewässerschutz, Biodiversität. Das ist so, dass wir die Leistung, die die Landwirte da erbringen sollen, dass wir die nicht nur ordnungsrechtlich erzwingen können, denn damit sind auch Kosten verbunden. Und da müssen wir sie spezifisch unterstützen bei der Erfüllung dieser Leistung. Und dafür brauchen wir die Mittel der Agrarpolitik. Und vorher waren Äußerungen, die im Prinzip jetzt Rat mit Parlament vergleichen und 20% mit 30% vergleichen. Ich würde sagen, beides ist ambitionslos, wenn man es vergleicht mit den Vorschlägen zahlreicher wissenschaftlicher Gremien, wo wir ganz klar feststellen, wir müssen das gesamte Budget der europäischen Agrarpolitik an gesellschaftlichen Zielen ausrichten und können es uns nicht länger leisten, das Geld zu verpulvern sozusagen in Flächensubvention.
Herr Krüsken, wenn ich so die Agrarzeitungen lese, dann habe ich aber das Gefühl, weil Sie sind ja eher, oder die Position des Bauernverbandes war ja eher lieber so wenig Auflagen wie möglich, dass Ihre Teil Ihrer Kollegen ist eigentlich schon oder hätte ganz gerne solche Ökoauflagen aus Brüssel und würde die auch nutzen.
Also man muss noch etwas zu den 20 und 30% sagen, bevor man in die Diskussion einsteigt. Das klingt jetzt so, als würden nur 20 oder 30% der europäischen Agrarausgaben für Umwelt, Klima und Naturschutz und Biodiversität reserviert. Aber das ist nicht so. Das ist nur der Teil, der jetzt aus der sogenannten ersten Säule herausgenommen wird, der also von den 180 Euro pro Hektar rausgenommen wird und der dann zusätzlich in die Umwelt- und Klimaorientierung geht. Und wir sind jetzt vor der Reform so aufgestellt in Deutschland, dass wir etwas über 40% des gesamten europäischen Kuchens nur in die Flächenprämie stecken. Und mit dieser Reformentscheidung, mit dieser Richtung, die Rat und Parlament vorgegeben haben, wird dieser Anteil weiter sinken. Und es ist alleine so, dass wir in Deutschland sozusagen jetzt schon die 50%-Marke bei den Mitteln überschritten haben, die für, ich nenne das mal Gemeinwohlleistungen oder gesellschaftlich gewünschte Leistungen, das heißt Entwicklung ländlicher Raum, Junglandwirteförderung, Umwelt, Klima, Biodiversität, Agrarumweltmaßnahmen ausgeben. Und insofern muss man hier auch ganz klar sehen, die Weiterentwicklung von Agrarpolitik ist ein evolutionärer Prozess. Und wir sind in der Zeit, die Professor Grete sicherlich zu Recht kritisiert, in den 90ern, bei einem Niveau der Direktzahlung losgelaufen, das wir heute bei weitem schon nicht mehr haben. Und dieser Weg wird weitergehen. Das muss man eben sehen. Und noch ein Punkt zu Herrn Liese. Ich glaube, man darf jetzt nicht den Beschluss der EU mehr in Klimaschutz zu machen, Neutralität bis 2050, Green Deal, in den Gegensatz stellen zu dieser Agrarpolitik. Weil das sind Dinge, die natürlich miteinander zu tun haben. Und er hat ganz richtig gesagt, wir sind hier auch in einer Situation, dass Landwirtschaft ein Problemlöser ist für die Bekämpfung des Klimawandels. Natürlich sind wir auch Betroffene, weil wo tobt sich der Klimawandel aus? Natürlich bei den landwirtschaftlichen Kulturen im Forst. Und hier müssen wir auch ganz klar sagen, Agrarpolitik muss das flankieren, ist aber auch ein Stück weit multifunktional. Das heißt, es gibt mehrere Ziele, die hier in einem Instrumenten- und Maßnahmenmix adressiert werden müssen. Das sind die Klassiker. Das ist ein intakter und wirtschaftlich aktiver ländlicher Raum. Das ist natürlich ein Stück weit wirtschaftliche Stützung, Versorgungssicherheit. Aber das sind natürlich auch die Green Deal-Ziele, Umwelt, Biodiversität und Klimaschutz. Und
da wir müssen... Ich muss, glaube ich, hier ganz kurz noch was erklären. Es wird für die Hörer, glaube ich, gerade sehr schwierig. Also die Förderung der Agrarlandschaft passiert durch zwei Säulen. Erste Säule sind diese Zahlungen pro Hektar, 280 Euro pro Hektar in Deutschland pro Jahr. Und die zweite Säule sind Umweltprogramme, spezielle Umweltprogramme. Das ist allerdings ein deutlich geringerer Teil dieser Ausgaben. Und deshalb die Frage nochmal auch an die anderen. Erreichen wir denn damit die Ziele, die wir uns eigentlich stecken mit dem Green Deal?
Herr Krüsken, das ist schon ein sehr kreatives Rechnen, was Sie da betreiben, wenn Sie von über 50% sprechen. In der Tat, in der zweiten Säule machen wir vieles an zielorientierter Politik. Das sind aber nur etwa 20% der EU-Mittel. Und in der ersten Säule, und das sind eben die Flächenprämien, haben wir über 70%. Und dann ist in der letzten Reformrunde dort der schöne Begriff Greening geprägt worden für 30% davon. Aber da hat es doch nun unzählige wissenschaftliche Studien gegeben, die zeigen, dass das überwiegend Mitnahmeeffekte sind, die dort generiert werden. Dass man dort letztendlich das Greening nutzt, um diese pauschalen Zahlungen zu rechtfertigen, aber relativ wenig an Umweltleistung wirklich fördert.
Da muss ich mal
zahlreiche andere Beispiele. Ja. Dass man sagen kann, nein, also das ist bei weitem nicht über 50%, sondern das ist ein verschwindend geringer Anteil, den wir heute zielorientiert für Umweltleistung ausgeben.
Konstantin Kreiser, warum glauben Sie, ist dieses Greening, also dieses Ergrünen der EU-Agrarpolitik beim letzten Mal, das klang ja so ähnlich, nicht passiert?
Ja, es ist passiert, aber wir sehen jetzt, gerade am Montag hat die EU-Kommission den neuen Bericht zur Lage der Natur in Europa veröffentlicht. Es wirkt nicht. Und ein wichtiges Beispiel, bei dem wir jetzt auch weiterhin nicht weiterkommen, ist die Frage der Betriebsflächen, die für die Produktion von Umweltleistungen reserviert werden müssen, in Form von Blühflächen, Brachen, Gehölzen, also die sogenannten nicht produktiven Elemente, die eigentlich doch produktiv sind, weil sie Umweltleistungen produzieren. Das Greening hat dort erlaubt, Zwischenfrüchte, Leguminosen anzubauen und genau das Gleiche auf 5%. Die Wissenschaft sagt, 10% wirklich nicht produktiv wäre nötig, aber genau das Gleiche haben jetzt leider die Europaparlamentarier und der Rat fast unisono so beschlossen, 5% soll weiterhin mit Zwischenfrüchten erlaubt sein. Wir kommen da keinen Schritt weiter. Und man muss auch mal sehen, wo wir eigentlich jetzt stehen. Wir haben einen Green Deal, der ja nicht von ungefähr kommt. Der basiert auf den weltweiten und regionalen und lokalen wissenschaftlichen Studien, dass wir dringend zur Klimaneutralität kommen müssen und dringend die Biodiversität wiederherstellen müssen. Und hier jetzt da zu sagen, wir kommen ja voran, wir sollen hier jetzt nicht übertreiben mit dem Umweltschutz, das verkennt völlig die Realität, in der wir hier sind. Wir sehen doch, was auf den Feldern passiert, wenn das Klima sich weiter erhitzt. Wir sehen doch, wie die Insekten sterben. Und die Rezepte, die Lösungen werden ja vorgeschlagen. Wir wissen, was das Rebhuhn zurückbringen würde. Wir wissen, was die Feldleiche zurückbringen würde. Wir wissen, was das Wasser wieder sauberer macht. Es wird nur systematisch ignoriert. Und wir müssen sagen, ich bin ein großer Fan vom Europäischen Parlament. Das ist normalerweise deutlich progressiver als der Rat. Aber die letzten 24 Stunden haben uns extrem schockiert über die Rückwärtsgewandtheit dieser Koalition. Herr Liese, das tut mir leid zu sagen, aber Sozialdemokraten, Konservative und Liberale haben hier ein Paket durchgeboxt, muss man fast sagen, was viele progressive Ansätze, die der Umweltausschuss gebracht hat, zur Seite gewischt hat und wo wir jetzt im Prinzip ein Rennen um Rückständigkeit haben zwischen beiden Institutionen und wir sagen, eigentlich muss die Kommission, Frau von der Leyen, von der kommt der GAP-Vorschlag ja gar nicht, der kommt ja noch aus der Juncker-Zeit, müsste den eigentlich zurückziehen im Trilog. Denn sonst hat sich der größte Politikbereich der EU, ein Drittel des Haushalts, sagten sie, 40% der europäischen Fläche, verabschiedet sich sonst wirklich von den Green Deal-Zielen. Und das ist nicht vermittelbar.
Also Herr Kreiser, Sie dürfen weiterhin ein Fan des Europäischen Parlaments sein. Wir haben um diese Frage sehr gerungen. Und ich bin der umweltpolitische Sprecher meiner Fraktion. Und ich habe diesen Beschluss nur mitgetragen, nachdem sich meine Kollegen aus dem Agrarausschuss massiv bewegt haben. Die 30%, die das Parlament heute Nacht beschlossen hat, das sind exakt die 30%, die der Umweltausschuss beschlossen hat. Von daher hat sich da der Umweltausschuss durchgesetzt und nicht der Landwirtschaftsausschuss. Und bei dem 5% ist es zwar richtig, die bisher schon gelten, bei dem Greening ist es richtig, dass das nicht alles so funktioniert hat.
Also die Flächen, die brach liegen sollen, damit sich genau, die Natur so ein bisschen erholt in der Umgebung.
Aber es ist auch durchgesetzt worden, das war auch nicht klar, da habe ich sehr für gekämpft, dass die bestehenden Auflagen bleiben. Und das heißt zum Beispiel, dass man auf diesen 5% keine Pflanzenschutzmittel einsetzen kann. Und das darf man nicht alles kleinrechnen. Und das Wesentliche an der Reform jetzt ist, dass derjenige, der einfach nur so weitermacht mit den bestehenden Auflagen, deutlich weniger Geld bekommen wird. Die Landwirte werden massive Einbußen haben, wenn sie sich nicht an diesen Öko-Schemes beteiligen. Wenn sie sich beteiligen, wird es ihnen besser gehen. Und das ist ein wirklich qualitativer Sprung. Und letzter Satz, es ist leider wahr, was Herr Krüsken sagt. Ich bin Umweltpolitiker, aber ich habe auch im März und im April gesehen, dass wir alle Angst hatten, unsere Regale in den Supermärkten sind nicht mehr voll. Die Versorgungssicherheit und eine leistungsfähige Landwirtschaft in der Europäischen Union, die uns alle ernähren kann, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Wenn wir nur noch Importe haben, dann ist das erstens gefährlich in Krisen und zweitens auch nicht gut für die Umwelt, denn außerhalb der EU sind die Umweltstandards teilweise sehr, sehr viel schlechter als innerhalb der Europäischen Union.
Darf ich hier noch etwas hinzufügen? Denn die Auflagen, die gerade besprochen worden sind, werden mit dieser Reform deutlich höher werden als vorher, ohne dass es dafür sozusagen eine Gegenleistung gibt. Das Stichwort heißt Konditionalität. Und dann will ich nochmal was Grundsätzliches sagen, Herr Kreiser. Man kann das nicht so eindimensional sehen und sagen, so wo Landwirtschaft komplett oder weitgehend auf Brache zurückgeführt wird, das ist die Lösung der Dinge. Wir müssen, wenn wir klimaneutral werden wollen bis 2050, nicht nur das Thema erneuerbare Energien, Humusleistungen nach vorne bringen, sondern wir müssen auch und vor allem die europäische Ökonomie dekarbonisieren. Und das geht natürlich einmal mit erneuerbaren Energien, das geht aber auch stofflich. Und wenn Sie in das Thema nachwachsende Rohstoffe einsteigen für Industrie, für Produktion, für Bauen und ich weiß nicht was, dann kann das nur kommen aus dem Landnutzungssystem, das wir in Europa haben.
Was sagt Professor Krete dazu?
Ja, doch nicht mit pauschalen Flächenprämien. Nicht,
wenn wir gleichzeitig der Landwirtschaft immer mehr Fläche wegnehmen, die dann für diese zusätzlichen neuen Herausforderungen eigentlich gebraucht werden würde. Wir müssen
aber
einen Weg
dafür
finden,
dafür müssen wir eben unser Budget einsetzen, Herr Krüsken, für diese neuen und zusätzlichen Herausforderungen. Und da hilft es doch nicht zu beschwören, dass Landwirtschaft an sich Teil der Lösung ist, was ja richtig ist, wenn man der Landwirtschaft auch den richtigen Rahmen gibt oder die Versorgungssicherheit zu bemühen, sondern wir müssen doch jetzt anerkennen, dass wir nicht vorrangig ein Versorgungsproblem mit Nahrungsmitteln haben, sondern dass wir große Herausforderungen haben in den Nachhaltigkeitsdimensionen. Und dafür müssen wir unser Budget einsetzen, und zwar das gesamte Budget.
Kann ich kurz dazu noch was sagen zum Thema Versorgungssicherheit?
Herr Kreiser vom NABU.
Wir verfüttern im Moment 50% des Getreides an Tiere. Wir essen viel zu viel Fleisch, wir exportieren viel zu viel Fleisch. Wir verschwenden viel zu viel Lebensmittel. Und ja, auch der Anbau von Mais für die Stromerzeugung ist nicht nachhaltig. Wir haben wirklich kein Ernährungsversorgungsproblem, wenn wir 10% der Fläche für die Produktion von Umweltleistungen bereitstellen. Und diese Umweltleistungen brauchen wir auch für die Produktion von Lebensmitteln. Also hiermit die Angst vor der Nahrungsmittelversorgung, Engpässen und leeren Regalen zu schüren, ist einfach nicht redlich. Das tut mir leid.
Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Mit dabei sind Peter Liese für die CDU im Europaparlament, Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband, Konstantin Kreiser vom Naturschutzbund Deutschland und Harald Grete, Agrarprofessor an der Humboldt-Universität Berlin. Seien Sie bitte auch nachsichtig, falls wir uns ins Wort fallen. Wir sind überall verteilt über die Republik. Wir können uns nicht sehen. Wenn unsere Ernährungssicherheit in Europa gegeben ist, stellt sich aber vielleicht noch eine andere Frage, nämlich die der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Sehen Sie, Herr Krüsken vom Bauernverband, sehen Sie die gefährdet, wenn wir uns zu stark an Umweltauflagen orientieren?
Zumindest entsteht dann ein Problem, wenn sich die Standards auseinanderentwickeln. Das heißt, wenn wir einen offenen Markt haben und der deutsche Getreide- oder Ölsaatenerzeuger konkurriert mit seinen Kollegen in der Schwarzmeerregion oder im mittleren Westen der USA, wo natürlich völlig andere Spielregeln herrschen, dann haben wir ein Problem. Deshalb sagen wir, man muss, was immer man im Green Deal macht, man muss es auch handelspolitisch flankieren. Und ich will noch mal was zur Versorgungssicherheit sagen. Es geht nicht nur um die Ernährung, sondern wenn wir alleine die Herausforderung Kunststoffe, Plastik in Verpackung, in Industrie und sonst wie aufnehmen wollen, dann müssen wir das auch stofflich substituieren. Und dann bin ich bei dem Punkt Versorgungssicherheit. Europa ist im Moment bei Lebensmitteln immer noch unter dem Strich Nettoimporteur. Wir können das lösen, Herr Kreiser, da bin ich bei Ihnen. Aber wir dürfen diese Diskussion der Versorgungssicherheit und der Rohstoffversorgung nicht verengen auf nur die Nahrungsmittel. Ich bin sofort dabei, wenn es heißt, Landwirtschaft muss Biodiversität produzieren und muss sie auch in der Agrarlandschaft organisieren und bereitstellen. Aber das kann nicht auf ordnungsrechtlichem Weg funktionieren, sondern da müssen wir uns, glaube ich, gemeinsam ins Boot setzen und sagen, wie kriegen wir ein Förderkonzept hin, das das ermöglicht.
Ja, ordnungsrechtlich heißt via Gesetz, ja.
Genau, und deswegen sind wir völlig beieinander, Herr Krüsken. So ist das. Und das schließt doch an die Wettbewerbsfähigkeitsfrage an. Wenn wir so viel haben wollen von der Landwirtschaft, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass man davon leben kann, wenn man diese Leistung erbringt. Aber das erschlagen Sie doch alles nicht mit pauschalen Flächenprämien. Und wenn Sie von einem neuen Förderkonzept sprechen, dann kann man sich doch nicht drüber streiten, ob wir jetzt in den nächsten 7 Jahren 20 oder 30% des großen Haushalts, 38 Milliarden Euro jedes Jahr für Direktzahlung, sinnvoll ausgeben, sondern unser Ziel muss doch sein, eine Transformation zu gestalten, wo wir mittelfristig das gesamte Budget an unseren heutigen gesellschaftlichen Zielen orientiert ausgeben.
Herr Liese vom Europaparlament, darf ich noch mal dazwischen gehen? Sie sind ja im Umweltausschuss. Das heißt, Sie sind zum Beispiel auch mit dem Emissionshandelssystem der Europäischen Union befasst, dem die Stromversorger unterliegen und die stromintensiven, energieintensiven Unternehmen. Das bedeutet, wenn die CO2 in die Luft blasen, müssen die sich sozusagen Gutscheine, Zertifikate besorgen. Die haben die am Anfang kostenlos bekommen. Mittlerweile muss man für bezahlen. Landwirtschaft produziert ja auch sowas wie externe Kosten. Das heißt, wenn das Grundwasser dann doch zu viel Nitrat enthält, muss es aufbereitet werden. Verlust der Artenvielfalt. Brauchen wir so eine Art Emissionshandelssystem für die Landwirtschaft? Und wäre sowas überhaupt machbar?
Meine Antwort dazu ist zweimal ja. Aber ich darf vielleicht auf zwei Argumente kurz eingehen. Erstmal das Argument, dass wir alle weniger Fleisch essen sollten. Ich bin dafür. Und auch darum geht es bei der Abstimmung.
Vielleicht Sie sind auch Arzt, ne?
Ich bin auch Arzt. Ich bin hier ja im Homeoffice in Deutschland, aber ich stimme parallel auch ab über die gemeinsame Agrarreform. Wir können das per Computer machen. Und da geht es unter anderem auch darum, und da bin ich auf der Seite der Umweltschützer, dass man einen Veggie-Burger auch nach wie vor Veggie-Burger nennen darf, weil das etwas ist, was ich den Leuten nicht vermiesen möchte. Es gibt immer mehr Menschen, die sich vegetarisch und vegan ernähren. Aber ich glaube auch, das können wir nicht verordnen, sondern das können wir nur durch Anreize und Bewusstseinsbildung schaffen. Und deswegen werden wir in den nächsten Jahren unsere Nahrungsmittelproduktion in Europa irgendwie hinbekommen müssen. Und nochmal, im März, April war das kritisch. Und ich kann nicht voraussagen, was passiert, wenn Corona jetzt, wie ich leider befürchte, nochmal zuschlägt. Nahrungsmittelsicherheit, Versorgungssicherheit, darf man bitte nicht kleinreden. Und der zweite Punkt, 10% für nicht produktive Flächen. Ich glaube, der Beschluss des Parlaments mit den 5% plus 30% Ökoschemes plus 35% aus der zweiten Säule wird dazu führen, dass wir viel mehr Umweltleistung haben als die 10%, die immer im Raum stehen. Aber wir erreichen das über Anreize mit den Landwirten und nicht für jeden Betrieb von oben verordnet.
Okay,
für jeden Betrieb gelten die 5%.
Aber der Emissionshandel, wie bekommen wir sozusagen die Kosten, die externen, die für die Gemeinschaft entstehenden Kosten
in den Griff? Ich bin sehr für den Emissionshandel für die Landwirtschaft. Und das haben wir übrigens auch im Klimaschutzgesetz vor 2 Wochen beschlossen, dass wir das wollen. Es ist technisch ein bisschen schwieriger, weil man die Leistung und die Belastung der Landwirtschaft nicht so leicht berechnen kann wie bei einem Stahlwerk oder bei einem Kohlekraftwerk. Ich glaube, Landwirtschaft wird daran verdienen. Weil durch den Humusaufbau, durch die Anpflanzung von Wäldern, durch die Bewirtschaftung von Wäldern, kann die Landwirtschaft ohne großen Aufwand für das Klima mehr leisten, als an Emissionen ausgestoßen wird. Und deswegen bin ich dafür, weil wir mehr tun müssen und weil auch die Landwirtschaft mehr tun muss, weil aber dann auch klar wird, dass viele Landwirte heute schon einen positiven Beitrag leisten.
Also ich will dem ausdrücklich zustimmen, auch aus Sicht der Landwirtschaft. Landwirtschaft hat ein Interesse daran, dass die Klimaleistungen, die sie erbringt, auch sozusagen sichtbar gemacht werden und natürlich letzten Endes auch monetarisiert werden. Die technischen Herausforderungen bei so einem Emissionshandelssystem sind denkbar groß. Ich meine, wir haben alleine in unseren Böden unter dem Wald oder unter den Äckern haben wir, glaube ich, ein Kohlenstoffinventar, das ein Mehrfaches von dem ausmacht, was Deutschland im Jahr emittiert. Also hier ist wirklich Potenzial, das wir nutzen können, auch um Kohlenstoff aus dem in stofflichen Kreisläufen unterzubringen. Und da gibt es natürlich auch ein Eigeninteresse.
Herr Krethe, was sagt denn der Wissenschaftler dazu? Wie kriegen wir die Kosten in den Griff?
Das klingt alles ganz wunderbar, wo Landwirtschaft überall Teil der Lösung sein kann. Und das ist auch so. Aber nochmal, die Klimaschutzrhetorik, die Umweltschutzrhetorik, die passt nicht zu den aktuellen Budgetbeschlüssen. Wir sind dabei, uns zu einigen zwischen Ministerrat und Parlament, relativ ambitionslos, irgendwo zwischen 20% und 30%. Und gleichzeitig fehlt uns das Geld, um genau die Sachen zu honorieren, die Sie ansprechen, Herr Krüsken und Herr Liese. Natürlich müssen wir Humusaufbau fördern über weitere Fruchtfolgen. Natürlich müssen wir Moorschutz betreiben. Natürlich müssen wir Nährstoffüberschüsse begrenzen. Aber das ist ja alles etwas, was man auch ganz gezielt fördern muss. Und dann kann man es sich einfach nicht leisten, diese Unsummen, 38 Milliarden noch immer in Zukunft vorgesehen für Direktzahlung, sozusagen zum Fenster hinauszuwerfen. Das heißt, ich sehe nicht den Zusammenhang zwischen der Umwelt- und der Klimaschutzrhetorik, genauso wie der Green Deal. Das ist dann einfach nicht runtergedacht in die europäische Agrarpolitik. Bei weitem nicht weit genug runtergedacht.
In Deutschland bewegt viele Menschen das Thema Tierwohl. Frage an Konstantin Kreiser. Unsere Hauptsubventionen in Brüssel kommen ja pro Hektar. Das heißt, da gibt es eigentlich gar kein direktes Link zur Tierhaltung auf den ersten Blick. Wenn in Brüssel umgesteuert würde, würde sich auf die Tierhaltung das gar nicht auswirken?
Naja, es geht uns ja im Prinzip beim Thema Anreize sowohl um die dauerhaften flächenbezogenen Anreize, dass Landwirte bestimmte, vor allem im Ackerbau, bestimmte Dinge anders tun, als sie es bisher tun. Aber es geht ja auch um Investitionen und da kommt die Tierhaltung auch stark ins Spiel, Stallumbau etc. Da ist ja schon berechnet worden, was das in Deutschland kosten würde. Das sind Kosten, da muss auf jeden Fall auch der Bundeshaushalt in die Pflicht genommen werden. Aber natürlich, je mehr man von der Flächenprämie wegnimmt in einen Investitionsfonds, in einen Transformationsfonds, der eben auch Investitionen in die Tierhaltung, in eine artgerechtere Tierhaltung, in eine klimagerechtere Tierhaltung erlaubt, desto mehr wäre da möglich. Aber hier gilt das Gleiche wie im Naturschutz. Wenn man gleichzeitig sagt, man will kein Ordnungsrecht, aber dann auch gegen die Umwidmung der Gelder lobbyiert, wie das die Agrarverbände machen, dann braucht man sich nicht wundern, wenn das irgendwann auf der Straße eskaliert. Also wir werden in Deutschland wieder Proteste auf beiden Seiten geben, wenn die nächsten EuGH-Urteile kommen zum Grünlandschutz oder zum Naturschutz. Und dann stehen die Betriebe da und haben nicht das Geld, um umzusteuern auf die dann unweigerlich steigenden ordnungsrechtlichen Auflagen, weil es jetzt diesen Abwehrkampf gegen die Umwidmung der Direktzahlen gab. Und das ist in der Tierhaltung wie auch im Ackerbau so.
Herr Kreiser, wir sind doch auf dem Weg, aus den Direktzahlungen auszusteigen.
Wann wollen Sie denn aussteigen, Herr Kreiser?
Das ist elementar wichtig, dass wir hier auch sozusagen neue Rahmenbedingungen setzen. Und im Moment haben wir ja auch ein gespaltenes Bewusstsein. Jeder Landwirt, der jetzt sich auf die Socken machen will und sagen will, ich will meinen Stall umbauen und will sozusagen mehr Tierwohl, so wie es ja die Mehrheit der Verbraucher zumindest in den Umfragen wünscht und will, ich will das umsetzen, dann hat er ein ziemliches Problem mit seiner Baubehörde, mit seiner Genehmigungsbehörde. Und wir haben in vielen Teilen der Republik eine faktische Blockade, weil es da auch einige technische Zielkonflikte
gibt. Ja, wir sind aber jetzt bei Brüssel. Deshalb würde ich gerne, Entschuldigung, Herrn,
dabei dann immer fleißig gegen solche Bauvorhaben zu prozessieren. Und da müssen wir dann auch ehrlich miteinander umgehen.
Würde ich jetzt gerne Herrn Grete das Wort geben, weil wir müssen bei Brüssel bleiben.
Ja, und ich würde vorschlagen, einmal ganz konkret nach Deutschland zu gucken. Denn ich glaube, auf europäischer Ebene können wir feststellen, dass das, was dort beschlossen wird, relativ ambitionslos ist. Und nun ist die Frage, was macht Deutschland denn in dem bestehenden Rahmen? Und schon heute können wir feststellen, dass Deutschland die Möglichkeiten einer nachhaltigeren Verwendung der Mittel der EU-Agrarpolitik nur zum Teil nutzt und einen Teil der Möglichkeit verstreichen lässt. Und deswegen ist insbesondere wichtig, dass in der europäischen Agrarreform jetzt den Mitgliedstaaten noch mehr Raum eingeräumt wird, um ihre Agrarpolitik nachhaltiger zu gestalten. Denn letztendlich können wir nur sehr begrenzt andere Länder zu etwas verpflichten. Wir müssen vor allen Dingen sehen, dass wir selber etwas Gutes draus machen. Deswegen eine Frage an Herrn Liese. Ich wundere mich über die Positionierung des Europäischen Parlaments, ein Mindestbudget vorzusehen für das, was mit diesem Wortmonster Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit beschrieben wird. Das ist letztendlich eine Bodensubvention. Und warum man nicht zumindest den Mitgliedstaaten, die weitergehen wollen, die also mehr als 30% dann in Eco-Schemes verlagern wollen, warum man diesen Mitgliedstaaten nicht zumindest vollumfänglich die Möglichkeit dazu geben will?
Also freiwillig mehr machen als 30%, ja, wenn ich das mal übersetzen darf.
Richtig. Damit das nicht passiert, was Herr Kreiser beschreibt, die Landwirtschaft wird über Ordnungsrecht, wird über Volksbegehren, wird über Verfassungsklagen sozusagen immer stärker unter Druck gesetzt, aber das Fördergeld fehlt.
Herr Liese, darf ich die Frage außerdem noch erweitern? Wir haben so viele Probleme mit den Wäldern gehabt in den letzten 3 Jahren. Die Waldbesitzer bekommen ja keine Förderung aus Brüssel. Die Ackerflächen sind's, die es ausmachen, oder das Grünland. Müssen die nicht eigentlich auch Geld kriegen?
Aus meiner Sicht absolut. Also das ist eine der wichtigsten Forderungen, die ich auch schon persönlich mehrfach an Ursula von der Leyen gerichtet habe. Wir haben in der Forstwirtschaft erstens ein Riesenproblem wegen des Klimawandels. Der Borkenkäfer kommt ja nicht einfach so, sondern wegen der Trockenheit und wegen der Hitze. Und gleichzeitig geht uns die Klimaleistung der Wälder verloren. Deswegen muss da was passieren. Und das angesprochene Emissionshandelssystem, das Sie ja eben selber vorgeschlagen haben, würde da natürlich helfen, nachhaltige Forstwirtschaft zu unterstützen. Ein nachhaltig bewirtschafteter Wald ist das Beste, was wir fürs Klima machen können. Und da muss auch Brüssel mit ins Rad packen. Deutschland hat ja schon entsprechende Programme aufgelegt. Als zweites nochmal an Herrn Professor Grete und an Herrn Kreiser. Ich glaube, Sie haben nicht ganz Unrecht. Es gibt ein paar Themen, die jetzt leider in dem Kompromiss sich nicht wiederfinden. Und da bin ich nicht einer Meinung mit Herrn Krüsken. Das Thema Tierbesatz. Dass wir in einigen Regionen Deutschlands und Europas so viel Viehhaltung haben, dass die Bauern die Gülle aus dem Münsterland ins Sauerland fahren, aus den Niederlanden nach Deutschland, das müssen wir ändern. Und das hätte ich gerne auch in der gemeinsamen Agrarpolitik jetzt geändert.
Das belastet Anreize, ja auch das Klima, wenn zu viel Gülle ausgebracht wird.
Das belastet das Klima und das belastet das Trinkwasser und es ist auch einfach nur für die Anwohner ein Graus, wenn das entsprechend ausgebracht wird in Flächen, wo diese Tiere überhaupt nicht produziert werden. Und das müssen wir ändern, das kommt. Ich glaube, da werden wir dann am Ende Ordnungsrecht sehen. Ich hätte mir gewünscht, und das habe ich meinen Landwirtschaftskollegen auch gesagt, dass wir das auch über Anreize regeln. Und wir werden beim Thema Antibiotika was machen müssen. Deutschland ist auf einem sehr guten Weg. Seit 2013 werden sehr viel weniger Antibiotika eingesetzt, aber unsere Nachbarländer sind da noch weit zurück. Und das wird dann ein nächster Schritt sein in der sogenannten Farm-to-Fork-Strategie. Aber ich darf noch mal darauf hinweisen, wenn jetzt diese 30% so kritisiert werden, das sind die 30%, die der Umweltausschuss beschlossen hat. Und da haben die Grünen zugestimmt. Also so ganz schlecht kann das nicht sein, wie das hier von zwei Gesprächspartnern über das ganze Gespräch gemacht wird. Das haben wir im Umweltausschuss so beschlossen und ich bin stolz, dass wir das durchgesetzt haben.
Herr Kreiser, Herr Liese, ganz kurz.
Aber meine
Moment,
Frage.
Nee, Herr Grete, kleinen Moment.
Ja, der Umweltausschuss, Kreiser, ganz kurz. Wenn Sie das vergleichen, dass in dem jetzigen Deal ist die Qualitätsanforderungen an die Eco-Schemes extrem gesunken, verglichen mit dem, was der Umweltausschuss gesagt hat. Es kommt ja auch darauf an, was macht man mit den Eco-Schemes. Wenn sich jetzt mal platt ausgedrückt der Landwirt ein GPS installiert und damit Precision Farming machen kann, ist das dann ein Eco-Scheme? Oder geht es darum, wirklich Blühstreifen anzulegen? Es kommt ja darauf an, was machen die Mitgliedstaaten.
Die pauschale Kritik mal zurück und gehen Sie dann auch wirklich ins Detail. Also diese pauschale Kritik an den 30%, die lasse ich nicht gelten.
Das werden wir.
Ich hatte eine Frage gestellt, Frau Reimer. Da würde ich schon gerne noch eine Antwort drauf haben wollen.
Wir haben noch nicht mal, wir haben noch nicht mal so viel Zeit. Also die Frage ist:
Warum will das Europäische Parlament Mitgliedstaaten davon abhalten, deutlich mehr Geld für Eco-Schemes einzusetzen? Warum wollen Sie ein Mindestbudget fordern? Warum fordern Sie ein Mindestbudget für die Direktzahlung von gestern?
Professor Grete, darauf habe ich auch eine Antwort.
Herr Krüsken.
Denn es geht ja auch hier ein bisschen ums europäische Prinzip. Wir arbeiten als Landwirtschaft in einem gemeinsamen europäischen Markt. Also es gibt keine nationalen Märkte mehr. Wir haben hier auch ökonomische Regeln, die über ganz Europa gelten. Und dann kann es nicht sein, dass der eine Mitgliedstaat voll auf Wirtschaftsförderung für seine Agrar- und Ernährungsbranche setzt und der andere sozusagen eine maximale Ökologisierung umsetzt. Das gibt einen Flickenteppich und da sind die Interessen in Europa so unterschiedlich, dass wir dann natürlich als Landwirtschaft ganz klar sagen, das sind Wettbewerbsverzerrungen, mit denen wir auch nicht vernünftig arbeiten können. Außerdem ist natürlich Umwelt- und Klimaschutz umso besser implementiert, je einheitlicher wir das in Europa tun. Und ich folge dem Argument, dass da vielleicht mehr hätte gehen können. Aber für uns ist elementar wichtig, dass es in Europa einheitlich umgesetzt wird. Ich will das mal ein bisschen zuspitzen. Beschließen Sie, was Sie wollen, aber beschließen Sie es europäisch.
Dann möchte ich noch mal bei der Gelegenheit in die weite Welt gucken. Es ist ja laut Welthandelsorganisation mittlerweile so, dass die Agrarmärkte weitgehend offen gehalten werden müssen. Man darf aber Importe sozusagen abwehren aus Gründen des Gesundheitsschutzes, des Umweltschutzes. Könnte Europa sich nicht im weltweiten Wettbewerb gegen die USA, gegen China auch deutliche Vorteile schaffen, indem es mehr auf Umweltschutz setzt, Herr Kreiser?
Ja, natürlich. Beim Klima fängt es ja schon an mit den Border Taxes, also mit der Besteuerung oder mit Zöllen für CO2-belastete Produkte sozusagen. Wir brauchen auch Standards für die Importe. Wir brauchen entwaldungsfreie Lieferketten, wie man das auch nennen kann. Das ist natürlich bei der Biodiversität sehr viel schwieriger umzusetzen als bei CO2. Auch da ist der Fußabdruck schwierig zu messen, aber da müssen wir hin. Wir können nicht sagen, wegen des Weltmarktes können wir hier keine Umweltstandards haben. Wir haben hier Verbraucher, die wir dazu bringen können, mehr zu bezahlen, wenn die Standards hoch sind, und wir haben Landwirte, die davon profitieren würden, wenn wir hier Qualität statt Quantität produzieren. Da muss natürlich die Handelspolitik entsprechend dazu passen, und deswegen sind wir auch ganz froh, dass das Mercosur-Abkommen, so wie es im Moment ist, eher kritisch gesehen wird. Und da ist natürlich sehr, sehr viel zu tun, was die EU hier gerade als, die wird ja komplett als Block verhandelt, bei der Handelspolitik tun kann. Da bauen wir sehr auf die Europäische Kommission jetzt.
Herr Grete, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wir nähern uns ein wenig dem Ende. Herr Grete. Ja.
Das ist ein mühsamer und langsamer Weg. Und wir können eben heute nicht aus Umweltgründen so einfach Außenhandelsmaßnahmen ergreifen. Das ist laut WTO-Recht nicht zulässig. Das ist ein mühsamer Weg. Und ich würde viel stärker dafür plädieren zu sagen, wenn wir etwas aus Wettbewerbsgründen nicht hinbekommen, nur über den Markt, dann müssen wir es eben staatlich fördern. Und deswegen machen wir ja europäische Agrarpolitik, nur müssen wir diese Mittel eben vernünftig einsetzen. Und Herr Krüsken, zu warten darauf, dass ganz Europa das will und es dann einheitlich zu tun, das klingt zwar schön in der Theorie, aber in der Praxis heißt es, dass wir in Deutschland viel zu langsam vorankommen. Und deswegen müssen wir uns auch trauen, national weiterzugehen in den Bereichen Umweltschutz, Klimaschutz, Tierwohl und das dann eben auch honorieren. Und dafür müssen wir die Mittel der gemeinsamen Agrarpolitik auch vernünftig einsetzen.
Herr Krüsken, ganz kurz.
Ja, also ich will nochmal dem Argument von Herrn Kreiser in Sachen Mercosur absolut zustimmen, weil man muss Märkte und Anforderungen zusammen sehen. Und Professor Grete, das ist genau der Knackpunkt. Wenn wir hier etwas machen, wenn wir hier einen besonderen Weg gehen, dann funktioniert das im europäischen Markt nicht. Und deshalb ist uns die Gemeinsamkeit mindestens genauso wichtig wie die Richtung. Und natürlich muss man dann europäische Kompromisse machen. Aber das ist natürlich auch eine Frage der innereuropäischen Demokratie. Wir sind hier als Staatengemeinschaft unterwegs, haben auch sicherlich eine europäische Verpflichtung, auch die Nachbarmitgliedstaaten in die Pflicht zu nehmen, auch hier mehr zu tun als bisher. Aber wir sollten die Gemeinsamkeit nicht verlassen.
Demokratie ist das Stichwort für Peter Liese aus dem Europaparlament. Herr Liese, das stimmt, wir sind alle nicht alleine auf der Welt. Und Julia Klöckner hatte selbst für die hier als niedrig bewerteten 20% Eco-Schemes, Öko-Auflagen viel Widerstand auch aus anderen europäischen Ländern, aus Osteuropa zum Beispiel, zu überwinden. Es müssen sich das Parlament, die Agrarminister und die EU-Kommission auch noch zusammenraufen. 30% versus 20% Öko-Auflagen. Wie wird es im Endeffekt ausgehen?
Ja, arithmetisch wären wir da bei 25%. Mir persönlich wäre das zu wenig, insbesondere wenn wir dann auf die Qualität der Maßnahmen schauen und dass der Ministerrat ja auch noch mal die ersten 2 Jahre sozusagen einen Freifahrtschein ausgegeben hat. Also ich werde kämpfen für den Beschluss des Parlaments. Übrigens auch bei anderen Punkten, zum Beispiel, dass wir weniger an Großbetriebe und mehr an mittelständische Betriebe in Zukunft auszahlen. Weil ich halte das einfach für einen Wert an sich, wenn der Landwirt in seinem Dorf lebt und nicht irgendeine Kapitalgesellschaft da das Land bewirtschaftet, dann hat der Landwirt allein durch den Dialog mit den Nachbarn hat er dann einen Anreiz, das zu tun, was die Bevölkerung auch will. Also für die kleinen Landwirte müssen wir gegenüber dem Ministerrat auch noch mal mehr tun.
Soweit die Sendung zur Diskussion. Ich danke meinen Gästen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag.
Das war die Sendung zur Diskussion. Zankapfel Agrarpolitik. Europa ringt um Nachhaltigkeit. Es diskutierten Harald Grete, Professor für internationalen Agrarhandel und Entwicklung an der Humboldt-Universität Berlin. Konstantin Kreiser, Experte für EU-Naturschutzpolitik beim NABU. Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes. Und Peter Liese, Mitglied des Europaparlaments und Sprecher der EVP-Fraktion für Umwelt, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Die Diskussionsleitung hatte Jule Reimer.